Der Predigtext für heute steht in Apostelgeschichte 16 und ich lese die Verse 9 bis 15. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Herr, segne Reden und Hören. Amen. Liebe Geschwister, wie entsteht und wächst eigentlich eine Gemeinde? Gibt es dazu so ein brandheißes Erfolgsrezept? Wir wollen dazu ein Beispiel anschauen, bei dem eigentlich alles andere als große Erfolgsmeldungen zu verzeichnen sind. Zum Ersten, Gemeinde entsteht durch ein Team, das sich von Gott senden lässt. Die erste Entdeckung, die wir machen können, ist scheinbar simpel, aber von großer geistlicher Bedeutung. Die Gemeinde in Philippi entsteht durch ein Team. Selbst der berühmte Paulus arbeitet nicht allein. Es ist kein einzelner Pastor oder Missionar, der einsam seinen Schäfchen gegenübersteht. Wer ist hier alles mit von der Partie? Sehr wahrscheinlich zum Ersten Timotheus. Den kennen wir. Er ist jünger als Paulus, gewissermaßen ein Missionarsschüler. Zum Zweiten Silas, das ist ein bewährter Kollege, der schon vorher mit Paulus zusammengearbeitet hat. Zum Dritten Lukas, der später die Apostelgeschichte geschrieben hat. Der ist ja auch dabei. Deshalb dieses Wir in diesem Bericht. Anders als Paulus ist Lukas kein Theologe. Er ist Arzt. Einen einzigen theologischen Spezialisten hat dieses Team dabei, Paulus. Aber er ist eben nur unter einer, unter mehreren. Obwohl es ganz verschiedene Menschen sind, eins zeichnet dieses Team aus, sie sind sehr offen für Gottes Reden und für seine Dienstanweisung. Wo möchte Gott uns hinstellen? So wollen sie es wissen. Nun wählt Gott einen Weg, der selbst für den großen Apostel eine außergewöhnliche Erfahrung ist. Paulus sieht eine Erscheinung, vielleicht in einem Traum. Komm herüber zu uns nach Mazedonien, hört er dort. Nun können wir uns vorstellen, wie dieses Missionars-Team sich berät, sie beten und sie machen sich auf. Gemeinde entsteht und wächst durch ein Team. Das ist auch heute, nach 2000 Jahren noch so. Nichts ist wirksamer und anziehender als das, wenn Menschen miteinander sich für Gott einsetzen, wenn sie gemeinsam auf Gott hören. Wenn jeder auf seine ganz eigene Weise bezeugen kann, das hat Gott in meinem Leben getan. Ich denke, das ist heutzutage besonders wichtig. Es heißt zwar immer wieder, der christliche Glaube, die Kirche wird in der Öffentlichkeit vor allem durch den Pastor, durch die Amtsperson vertreten. Das mag sein, aber es ist andererseits nicht so. Menschen, die nur wenig Kontakt zur Kirche haben oder gar keinen, die sagen sich, naja, also wenn ein Pastor glaubt und als Christ lebt, da ist ja nichts dabei. Der ist gleichsam Berufschrist. Er hat das studiert und außerdem wird er dafür bezahlt. Die Kirche, angeschoben und getragen durch Berufschristen. Nur wenn der Eindruck entsteht, dann hat man schnell sich aller Glaubensfragen erledigt und den ganzen christlichen Glauben in eine besondere Ecke eben für so Berufschristen gestellt. Wie anders, wenn jemand entdeckt, neben mir wohnt ein Malermeister, eine Hausfrau, ein Rentner, eine Lehrerin, ein Monteur, die haben die gleichen Sorgen wie ich, die arbeiten so wie ich und sie leben als Christen. Warum tun die das nur? Warum können die von Erfahrungen mit Gott berichten, obwohl sie keine Spezialisten und keine Berufschristen sind? Sie glauben, genauso wie der Pastor. Sie glauben, so wie damals Lukas glaubte. Ein Arzt, kein Theologe. Sie haben ihre ganz eigene Weise, ihren Glauben auszudrücken. Das kann neugierig machen. Neugierig auf Gott und sein Wort. Schon Jesus hat übrigens dieses Prinzip der Teamarbeit eingeführt. Als er seine Jünger zum Dienst aussendet, da heißt es zum Beispiel in Markus 6, und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2. Ja, Gemeinde wächst weniger durch Einzelkämpfer, Gemeinde entsteht und wächst durch ein Team, durch Menschen, die miteinander auf Gott hören, die sich miteinander von Gott senden lassen und die sich dann gegenseitig stärken und auf dem richtigen Weg halten. Zum Zweiten, Gemeinde entsteht nicht aus Träumen, sondern aus geistlicher Hartnäckigkeit. Ich möchte zu Anfang ein Zitat bringen. Ich stöbe manchmal so im Internet rum, neugierig, was es in anderen Gemeinden und Kirchen gibt. Und da bin ich auf was gestoßen. Am 1. Juli 2006 veranstaltet die City-Gemeinde in Verbindung mit Eurovision eine Pastoren- und Leiterkonferenz. Hierzu möchten wir alle verantwortlichen Leiter von Gemeinden und Hauskreisen einladen. Wir erwarten ein mächtiges Wirken Gottes. Gott möchte Deutschland und Europa retten. Er braucht uns dafür. Lass dich bei dieser Konferenz neu motivieren und ausrüsten, um ein großer Segen für die Evangelisation Deutschlands und Europas zu sein. David Hathaway hat die Vision, dass die größte Erweckung aller Zeiten von Russland aus Westeuropa erreichen wird. Diese Konferenz soll uns aufrütteln und ganz neu mit Kraft und Salbung des Heiligen Geistes ausstatten. Wir brauchen das Feuer Gottes, um die Ernte einzufahren. Wir erwarten, dass Gott neu seine Salbung auf uns legt. Das klingt gewaltig, was? Manche von uns kennen vielleicht diesen Evangelisten und sein Missionswerk Prophetic Vision, Prophetic Vision. Immerhin bekommen alle unsere 4 Gemeinden mit schöner Regelmäßigkeit seine gleichnamige Zeitschrift zugestellt, bunt bebildert, voller Erfolgsmeldungen. Obwohl wir die gar nicht bestellt haben, ich muss die dann immer entsorgen, wenn ihr die nicht entsorgt. David Hathaway, komm herüber und hilf uns, Europa neu zu evangelisieren. Ich habe nicht ohne Grund persönliches Beispiel gewählt. Geht es doch bei der Reise unseres Teams aus der Apostelgeschichte nicht nur um die Neuevangelisation, sondern sogar um die Erstevangelisation Europas. Das Team um Paulus soll das Evangelium in einen Kontinent tragen, auf dem es bis dahin wahrscheinlich noch keine einzige christliche Gemeinde gab. Ob auch sie ein mächtiges Wirken des Geistes erwarten und Menschenmassen, die zu ihren Versammlungen nur so strömen und sich dort bekehren? Immerhin hatte Paulus eine echte prophetische Vision, als ihn der Mann aus Mazedonien rief, komm herüber und hilf uns. Schauen wir, was wirklich geschieht. In der Hafenstadt Troas besteigt das Missionsteam ein Schiff. Das war vermutlich eines dieser römischen Post- oder Handelsschiffe, die damals für so eine Art Linienverkehr auf dem Mittelmeer sorgten. Unterwegs machen sie Zwischenstation auf einer Insel, Samothrake. Von dort geht es weiter nach Neapolis. Das dürfen wir nicht verwechseln mit unserem heutigen Neapel. Es liegt nämlich in Italien. Jetzt sind sie dort in Neapolis in Mazedonien angekommen, bereit, das zu tun, was Paulus in der Vision gehört hat. Haben sie in Neapolis gepredigt? Hat ihnen jemand dabei zugehört? Von strömenden Menschenmassen und Bekehrungen hören wir kein Wort. Sie machen sich weiter ins Landesinnere von Mazedonien hin, zur römischen Militärbasis Philippi. Na, obwohl ihre Arbeit hier erfolgreicher sein wird, Lukas, Paulus, Silas und Timotheus, sie beginnen mit ihrer Arbeit. Nur dass sie wissen, dass Jesus, der Jude, wollte, dass zuerst sein jüdisches Volk das Evangelium hört. Deshalb machen sie es so, nach dem gleichen Prinzip, wie sonst Paulus auch auf seinen Missionsreisen, die gehen zuerst in die jüdische Gemeinde am Ort. Solche Gemeinden gab es in vielen römischen Städten. Am Sabbattag kommt das Team dort zum Gottesdienst dazu. Aber was ist das? Lediglich ein kleines Häuflein ist dort zusammen. Der Gottesdienst findet nicht einmal in einem Gotteshaus, einer Synagoge statt, sondern draußen vor der Stadt am Fluss. Sieht so aus, als ob diese jüdische Gemeinde es nicht leicht gehabt hat, wenn sie sich hier versammeln muss, mehr oder weniger inoffiziell und heimlich. Obwohl die städtischen Behörden ihnen Schwierigkeiten gemacht haben. Auch hier ist nicht von Menschenmassen die Rede. Nur einige Frauen treffen sie, die sich dort zum Beten versammeln. Ist der Gottesdienst wohl schon vorbei? Sind die Männer schon alle gegangen? Oder ist die Gemeinde so klein, dass gar keine Männer dazugehören? Paulus predigt vor diesem Häuflein und wir erfahren von einer einzigen Frau, die ihm dabei wirklich zuhört, der Lydia. Ich frage mich, was diese vier Missionare wohl gedacht haben. Nachdem sie zuerst von der Vision gehört haben, komm herüber und hilf uns, und dann dieses scheinbar so magere Ergebnis sehen. Von geistlichem Feuer und großer geistlicher Ernte ist jedenfalls nichts zu sehen. Ob sie enttäuscht sind? Wir erfahren nichts darüber. Wir erfahren nur, wie sie schlicht und voller Hartnäckigkeit die Arbeit tun, zu der Gott sie berufen hat. Hut ab vor dieser Einstellung, kann ich da nur sagen. Dranbleiben und den geistlichen Kampf kämpfen, auch wenn es scheinbar erfolglos ist. Es ist ja zur Zeit Mode, dass sich die Kirchen zum Thema Fußball äußern. Ich will wenigstens an dieser einen Stelle einmal nicht zurückstehen, Manchmal können auch bekennende Nicht-Fußball-Experten, wie ich einer bin, etwas bei der Weltmeisterschaft lernen. Also mich erinnert das Verhalten dieser Missionare irgendwie an das Spiel Deutschland gegen Polen, wo die deutsche Mannschaft kämpfte, sich einsetzte und wer das gesehen hat, der Ball wollte einfach nicht ins Tor gehen. Bis zur letzten Minute nicht. Trotzdem kamen sie nicht auf. Und dann in der Verlängerung haben sie es geschafft. Hut ab vor so viel Hartnäckigkeit, wenn man nicht aufgibt, auch wenn scheinbar nichts gelingt. Sicher, wir werden sehen, ob das so weitergeht und was man in einer Woche dazu zu sagen hätte. Aber ich frage mich, wie viel nicht sportliche, aber geistliche Hartnäckigkeit haben wir eigentlich als Christen? Wie schnell geben wir auf? Wenn wir keine Erfolge, Zahlen und ein mächtiges Wirken Gottes sehen, wenn Träume und Wünsche zerplatzen, sind wir zufrieden, wenn wir selbst bei großem Einsatz in der Gemeinde nur zu einem denkbar knappen 1:0 reicht? Oder geben wir stattdessen unseren Teamgeist auf und suchen nach dem Schuldigen, nach einem Sündenbock, statt gerade jetzt in besonderer Ausdauer zusammenzustehen? Drittens, Gemeinde entsteht allein nach Gottes Ratschluss und aus seiner Kraft. Die Ausdauer unseres Teams in Philippi ist nicht umsonst. Eine der Frauen hört aufmerksam zu. Diese Frau gehört nicht wirklich zum Volk Gottes. Sie ist eine der sogenannten Gottesfürchtigen, dieser Nichtjuden, die sich zur jüdischen Gemeinde halten. Lydia kommt selbst nicht einmal aus Philippi. Sie ist aus geschäftlichen Gründen dorthin gezogen. Sie verkauft Purpur. Das ist dieser legendäre, teure Farbstoff, aus dem man damals die Gewänder der Könige und der römischen Senatoren anfertigte und einfärbte. Nach heutigen Maßstäben würde man vielleicht sagen, die Lydia hatte ein Geschäft für Juwelen und Schmuck in der teuersten Einkaufspassage von Dresden oder Berlin. Ob die Apostel damit gerechnet haben, dass ausgerechnet so jemand ihnen zuhört? Wohlgemerkt, es ist eine einzelne Person. Kein mächtiges Wirken des Geistes, keine strömenden Menschenmassen und doch, Lydia ist die erste namentlich erwähnte Person in Europa, die sich mit ihrem ganzen Haushalt taufen lässt. Diese einzelne Frau wird der Schlüssel zur Gründung der Gemeinde in Philippi. Diese einzelne Frau ist der Anfang der Evangelisierung Europas. Wie wäre es den Aposteln wohl ergangen, wenn sie hier auf Zahlen, Statistik und Erfolg geachtet hätten? Wenn es allein nach ihren Träumen und Plänen gegangen wäre? Wie sieht das Ganze nun von Seiten der Lydia aus? Was musste geschehen, dass sie zum Glauben kommt? Zunächst mal sieht man bei ihr tatsächlich ein echtes Interesse am Glauben. Sonst würde sie auch noch als Nichtjüdin und mit ihrer hohen gesellschaftlichen Stellung, sie würde sich nicht zu so einer kleinen Gemeinde halten, die nicht einmal eine eigene Kapelle besaß. Nun hätte das bei ihr so weitergehen können, bis zu ihrem Lebensende, dass sie dorthin geht oder dass sie jemals Christin geworden wäre. Heute gibt es interessierte Menschen, die sich zu einer Gemeinde halten, den Gottesdienst besuchen, ohne dass sie jemals zum lebendigen Glauben an Jesus Christus durchstoßen. Für Lydia aber sind, ohne dass sie selbst etwas davon weiß, diejenigen aufgebrochen, die ihr die Botschaft ihres Lebens bringen sollen. Sie sind unterwegs in ihre Stadt. Sie kommen nicht aus eigenem Wunsch, sondern weil Gott sie geschickt hat. Es sind keine Star-Evangelisten, aber sie sind von Gott berufen. ihre Botschaft mächtig und unwiderstehlich? Sind ihre Zeichen und Wunder einfach umwerfend? Haben sie ein beeindruckendes Auftreten? Sieht so aus, dass viele Zuhörer in Philippi von diesem angereisten Missionsteam durchaus nicht beeindruckt waren. Aber man könnte ja denken, naja, es liegt an etwas anderem. Die Lüte ist einfach besser vorbereitet auf diese Botschaft als die anderen. Die erwartet mehr, die bringt ihre innere Bereitschaft ein, Jesus nachzufolgen. Wir lesen auch davon nichts. Stattdessen lesen wir einen einzelnen Satz. Da tat der Herr das Herz auf. Der Herr tut es. Nicht Lydia mit ihrer inneren Bereitschaft. Nicht die Apostel mit einer scheinbar unwiderstehlich vollmächtigen Botschaft. Nein, es sind nicht Menschen, es ist der Herr allein. Der Herr hat alles vorbereitet und jetzt beginnt der Gemeindebau in Europa damit, dass er genau diese einzelne Frau zum Glauben ruft, mit der er sein Werk in Philippi beginnen will. Jetzt kommt sie zum Glauben, lässt sich und ihre Leute taufen. Haben die Apostel ab jetzt in Philippi mehr Anklang und Erfolg? Läuft es jetzt endlich rund? Werden jetzt Visionen wahr und die Versammlung voll? Zunächst sieht auch das gar nicht so aus. Zunächst sperrt man sie, und zwar ganz illegal und gegen geltendes römisches Recht, in einen Kerker. Das innerste Verlies des Stadtgefängnisses. Nur, wer die Geschichte kennt, wie sie freikommen während eines Erdbebens, da kommt der Leiter des Gefängnisses ebenfalls zum Glauben. Als die Apostel Philippi verlassen, versammelt sich bei Lydia offensichtlich schon eine kleine Gemeinde. Ich vermute, dass Lydia bei ihrem großen Einkommen ein großes Stadthaus besaß, dort in Philippi, wo man ohne weiteres auch einen Kirchsaal einrichten konnte. Da trafen sich jetzt einige. Erst später sieht man die wirklichen Früchte. Da schreibt Paulus der Gemeinde in Philippi nämlich einen Brief, wo er sie in den höchsten Tönen lobt und seine tiefe innere Verbundenheit mit ihnen ausdrückt. Am Anfang Philipper 1. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Bis an den Tag Christi Jesu. Sehen wir, wie hier alles der Herr getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Der Herr. Es war kein menschliches Machwerk. Es war keine Gemeinde, die werbewirksam auftritt in der Öffentlichkeit. Es war keine Massenversammlung mit Star-Evangelisten. Es war keine besondere Technik des Gemeindebaus mit Zeichen und Wundern. Auch keine besondere innere Bereitschaft auf Seiten der Zuhörer. Nein, alles tut hier der Herr gegen alles, was man erwarten könnte. Mit einem Missionsteam, das viel Frust auszuhalten hatte, dem man schließlich übel mitspielte, ohne dass sie zum Ausgleich Massenbekehrungen und geistliches Feuer vom Himmel gesehen hätten. Alles das tut der Herr. Er tut es nicht so, wie Menschen es erwarten, sondern so, wie er es sich vorgenommen hat. Und hinterher, heute, wenn wir das in der Bibel lesen, im Rückblick, da können wir nur staunend sagen, ja, so sollte es offensichtlich sein. So passt es. Ob uns das helfen kann, für heute. dass wir nicht geistlichen Wünschen und Gemeindeträumen hinterherhängen, sondern stattdessen zusammenstehen als Team, bereit, das Werk Gottes voranzubringen, hartnäckig, auch wenn kein besonderer Erfolg zu verzeichnen ist, nichts Sichtbares, voller Vertrauen, dass der Herr auch heute noch einzelnen Menschen das Herz auftun kann, voller Vertrauen, dass er alles richtig hinausführen wird. Ich wünsche uns das sehr. Wir werden das nicht bereuen, wenn wir die Arbeit hier in unseren Gemeinden, in unserem Bezirk so angehen. Denn das kann heute noch geschehen. Der tat der Herr das Herz auf. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dafür loben und preisen wir dich, dass du selbst dein Werk voranbringst, dass du selbst dafür sorgst, dass dein Evangelium sich ausbreitet und aufgenommen wird. Herr, wir loben und preisen dich, weil du Menschen rufst, auch heute noch, weil du Menschen auch heute noch so rufst, dass sie dir nachfolgen und ihr Leben in deine Hand geben. Herr, wir wollen dich bitten, zeig du uns, was für uns in unseren Gemeinden dran ist, was du mit uns vorhast. Gib uns die nötige Kraft und Ausdauer und Treue, deinen Dienst zu tun. Herr Jesus Christus, wir bitten dich aber nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kirche, dass überall dein Wort klar und deutlich weitergegeben wird, dass du Menschen zum Glauben rufst. Mach uns da immer wieder Mut. Segne auch die Verantwortlichen in unserer Kirche, unsere Superintendenten, unsere Bischöfin, alle anderen, die besondere Verantwortung tragen. Herr, wir wollen auch heute für alle Geschwister bitten, die in besonderen Nöten und Anfechtungen sind. Erbarme du dich über unsere Kranken, dass du sie anrührst und segnest. Erbarme dich über die, die in ihrem Glauben mutlos geworden sind, die keine rechten Ziele mehr haben, Herr, dass du sie neu ausrichtest. Erbarm dich über die, die sich auf falschen Wegen verrannt haben, dass du sie wieder zurückbringst zu dir. Alles, was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.